Jetzt sind wir hier vor dir. Und unser Wunsch ist, dass du redest und wir hören. Dass du durchdringen kannst. Durch die Macht der Sorgen, die wir mitgebracht haben. Durch die Macht der Schmerzen. Und durch alle Zweifel und alle Enttäuschungen, die wir mit dir erlebt haben, wo wir dachten, wir haben sie mit dir erlebt. Und ich danke dir, dass dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt und ein Feuer, das brennt. Und auch heute Morgen, als wir auch schon im Lobpreis spüren durften, du bist da als guter und wunderbarer Herr. Amen. Über 1200 Tage ist die letzte Predigt von hier her. Es war der 15. März 2015. Ja, es ist einiges geschehen in dieser Zeit. Ich kann wirklich sagen, dass es auch dieses, was im Psalm 23 steht, dieses finstere Tal, das Tal der Todesschatten, nicht nur ein bisschen Krise, sondern ein tiefer Zerbruch. Und ich möchte hier an dieser Stelle sagen, ich war nie alleine. Und ich danke allen, die auch mitgebetet haben. Denn in der Phase hast du keine Chance, mit einer Erschöpfungsdepression zu beten, die Bibel zu lesen, geistig zu kämpfen. Dann ist es so, wie dieser Mann, der lahm war und vier Freunde waren und die wollten ihn zu Jesus bringen. Und haben sie einfach das Dach des Hauses abgedeckt und ihn runtergelassen vor Jesus. Ein Haus zerstört, aber es war ihm wichtig, dass ihrem Freund geholfen wird. Und so habe ich es dann auch empfinden dürfen und ich möchte sagen, es ist wunderbar, in einer Gemeinde zu sein. Und ich sagte eins und das kommt mir gerade so in den Sinn, du bist mit deiner Not nicht allein, wenn du sie erzählst. Verschweige es nicht, wenn es dir nicht gut geht. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn ein Glied herrlich gehalten wird, werden alle, freuen sich alle mit. Wir wissen nicht, wenn es dir schlecht geht, wenn es nicht weitergegeben wird. Ich habe mich deswegen nicht geschämt, zu sagen, dass es mir schlecht geht. Und das Interessante war, die Nachbarn und Menschen in unserer Umgebung, die sagten, ja, unser Sportlehrer, wir haben einen Schwiegersohn, ja, der und der genau, die haben auch dieselben Dinge erlebt. Es ist eine Seuche in unserem Land geworden. Aber hier zu stehen, ist ein Zeichen der Hoffnung, dass wir einen lebendigen Gott haben, der uns nicht lässt. Halleluja. Das möchte ich dem sagen, der jetzt noch in einer Höhle, in einem Loch sitzt. Wenn wir seine Hand ergreifen, er lässt sie von seiner Seite nie los. Ich möchte auch alle die grüßen, die im Internet jetzt zuhören werden. Ihr habt es besser, ihr könnt euch jetzt ein bisschen zurücklegen, ein kaltes Wasser euch nehmen. Bier wäre schlechter, das bedudelt ein bisschen. Man sollte ja doch klar sein. Stellt euch den Ventilator an oder was immer es ist und hört jetzt zu. Hier haben wir es richtig heiß, aber es ist gut so. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ich habe zwei Traktoren wieder gesehen, die wieder Richtung irgendeiner guten Unternehmung waren, etwas, was ihm Spaß gemacht hat, aber wir sind heute Morgen am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Denn Gott möchte durch sein Wort sprechen und das Thema, ja, es ist herausfordernd, Schiffbruch im Glauben und dazu auch Stolpersteinpredigt. Wie viele sind hier nicht mehr, die früher mit uns gegangen sind. In einer Woche wird es 41 Jahre, dass Jesus mich gefunden hat und ich ja zu ihm gesagt habe. Und es sind viele, die Schiffbruch im Glauben erlebt haben, erlitten haben und darum nicht mehr da sind. Und darum ist es wichtig, heute Morgen auch zu sagen, Herr, hast du vielleicht etwas mir zu sagen? Kann es möglich sein, dass ich in einer Gefahr stehe, Schiffbruch im Glauben zu erleben. Im Hosea 4, Vers 6 heißt es, in einer Übersetzung, mein Volk geht zugrunde an Mangel von Erkenntnis. Oder auch, es geht unter, bereitet Schiffbruch, weil Erkenntnis fehlt. Weil das Erleben Gottes fehlt, weil sie in keiner Verbindung mehr sind zu dem lebendigen Gott. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel von Erkenntnis. Das Brutale ist ja, man kann im Gottesdienst sitzen, man kann Sonntag für Sonntag Gottesdienste besuchen, Predigen sich anhören und die Bibel lesen und doch keine Erkenntnis haben. Und doch nicht wissen, worum es tatsächlich geht oder nicht in diese Beziehung zu kommen, die Gott möchte. Die Frage ist, wie ist unser Gottesbild denn geprägt? Es gibt Tradition. Es ist meistens so, wenn wir uns bekehren und gehen in eine Gemeinde, dann ist das, was diese Gemeinde sagt, normal 100% das Richtige. Oder wenn wir aus einer Kirche kommen, ist es eine Tradition da. Und diese Tradition wird unser Gottesbild prägen. Es gibt Erfahrung, es gibt Bücher, und es gibt Menschen, die uns etwas erzählen und wir ein Gottesbild, ein bestimmtes Bild von Gott haben. Ich möchte zuerst mal lesen, was Gott eigentlich mit uns Menschen vorhat im 1. Mose 2. Das hat er zu Adam gesagt. Und zwar im Vers 15 bis 17. Und Gott, der Herr, nahm die Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Kenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn in dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sprechen, des Todes sterben. Gott hatte den Baum des Lebens gepflanzt, viele andere Bäume und einen Baum, von dem es hieß, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wie ging es im Paradies zu? Adam und Eva fühlten sich wohl. Adam wusste, wie er die verschiedenen Tiere genannt hat. Vielleicht hat er täglich neue entdeckt, um ihnen Namen zu geben. Er freute sich mit seiner Frau Eva. Und das Interessante war, und wenn es dann kühl wurde, kam der Herr und ging mit ihnen. Hat sich mit ihnen unterhalten. Sie hatten Gemeinschaft, wollen wir sagen, paradiesische Zustände. Und jeden Abend, wenn er kam, hatten sie sich gefreut und gesagt, und die Gegenwart Gottes erquickt und erfrischt. Und sie wurden erfrischt und waren eigentlich, ja, sie waren im Paradies. Aber Gott sagte eins, Achtung, es gibt einen Baum, von dem du nicht essen sollst, weil wenn du das tust, dann wirst du sterben. Und jetzt sehen wir im 1. Mose 3, Vers 1, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Auch von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass er nicht sterbe. Da sprach die Schlange zum Weib, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, der ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Sagt mir eigentlich, ja, was ist da dann eigentlich so dramatisch? Ja, da gibt es noch nette, schöne andere Früchte, keine Äpfel, man weiß ja nicht genau, in der Kinderbibel haben wir Äpfel gebraucht. Aber was ist an dieser Geschichte so dramatisch? Satan kam und er hatte einen Plan, die Menschen zu täuschen. Und hat einen Plan und sagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann könnt ihr selber entscheiden, was gut und böse ist. Und ihr werdet unabhängig von Gott. Und das wusste der Vater, das wusste Gott. Wenn sie Selbsterkenntnis bekommen, was gut und böse ist, überfordert es den Menschen, dann kann er nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott leben. Es ermöglichte ein Leben in der Unabhängigkeit zu Gott. Und was ist geschehen? In dem Handeln von Adam und Eva bezeugten sie, wir wollen einen kontrollierbaren Gott. Einen Gott, der kontrollierbar ist. Einen Gott, den wir in eine Schachtel stecken können. Wie viele Lehren gibt es in der Christenheit, die versuchen, Gott in eine Schachtel zu stecken und ihn hineinzupressen in etwas, was er gar nicht ist? Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, dann steht im Wort Gottes drin, um Mitternacht, aber lobten sie den Herrn. Und als sie anfingen mit Loben und Danken, was geschah? Es geschah ein Erdbeben und die Fesseln fielen von ihnen. Eine wunderbare Geschichte, etwas Fantastisches. Und ja, das ist auch etwas Tolles, Lobpreis, wenn wir anfangen zu loben und zu preisen. Ich habe in der schweren Zeit mir immer wieder auf die Ohren Lobpreismusik gegeben, wenn ich abends versucht habe einzuschlafen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Muss ich bei allen denen entschuldigen, wo ich gesagt habe, ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Nein, das ist nicht unbedingt, das stimmt auf der einen Seite, aber Schlaflosigkeit ist auch eine Plage und da ist auch etwas von Erkrankung drin, wo es auch eine Phase braucht, damit du wieder gesund wirst. Und so haben Paulus und Silas den Herrn gelobt und gepriesen, da wurden jetzt Bücher geschrieben über Lobpreis. Fang an zu loben und zu preisen in deinen Schwierigkeiten und deinen Nöten. Und ich sage, es ist völlig richtig. David, als er anfing, den Herrn zu preisen in der Gegenwart Sauls, musste der böse Geist von Saul weichen. Als wir hier angefangen haben zu loben und zu preisen, seine Macht ausgegangen, ihr habt gemerkt, hier war ein Strom von Freude und etwas, wo man spürte, ja, das ist Leben, wenn wir Gott loben und preisen. Amen. Da ist etwas, das war heute Morgen wunderbar, das war einfach etwas, was Gott erfreut hat. Und jetzt lesen wir Apostelgeschichte 23, Vers 11. Paulus wird wieder gefangen genommen. Und er kam in eine Burg. Was hat Paulus gemacht? Ich lobe dich und ich preise dich und ich danke dir. Und fallen die Ketten. Ich lobe dich und ich preise dich und ich danke dir. Wann kommen jetzt die Engel und holen mich heraus? Ich lobe dich und ich preise dich und ich danke dir. Ja, das hat doch damals geklappt. Und dann kam der Herr. Und was sagte er? Paulus, diesmal anders. Diesmal, du musst von dem Kaiser nach Rom kommen. Und das ist mein Intercity für dich, mein bestimmter Plan, dass du dort auch hinkommst. Dass du unter römischer Gefangenschaft hinkommst und es steht später drin, dass er sogar im Prätorium, dass er vor dem Kaiser und vor den Menschen dort das Evangelium weitergegeben hat. Der Herr kam und sagte, ein anderer Plan für diesmal. Ein anderer Plan für diesmal. Und wenn wir uns an etwas festhalten, erleben wir Schiffbruch im Glauben, weil Gott sich nicht dazu stellt, weil es zu diesem Zeitpunkt nicht der Plan ist. Und wenn wir Bücher lesen, wenn wir religiös geprägt sind, ich habe den Eindruck, dass hier Menschen heute Morgen sind, die haben eine religiöse Prägung wie ein Panzer um sie herum. Wie ein Panzer, sie können kaum atmen, da ist kaum Leben mehr möglich. Weil alles, was mit Gott zu tun hat, muss kontrollierbar sein. Es darf nichts unkontrollierbar sein, ich brauche einen kontrollierbaren Gott. Jemand aus unserer Verwandtschaft hat einen jungen Mann kennengelernt und hat sich verliebt und sich daran erinnert, im Wort steht, alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt nur und ihr werdet es empfangen. Und so hat sie dieses Wort genommen und Gott vorgehalten. Das wurde nicht ihr Mann. Der junge Mann war nämlich schon verlobt. Der war schon jemand anders versprochen. Aber sie nahm das Bibelwort und hat damit versucht, etwas zu tun, was nicht zu tun ist. Und dadurch, das war eine der Enttäuschungen, die sie erlebt hat, die dazu geführt hat, dass sie jetzt nicht mehr im Glauben steht. Enttäuschung über etwas, was Gott nicht zugesagt hat. Und hier sind Menschen, die sind enttäuscht über Dinge, die Gott euch noch gar nicht gesagt hat. wenn du durch eine Krise gehen musst, ich hätte es auch lieber gehabt, wenn jemand kommt und sagt, ich im Namen Jesu sei heil und gesund. Und es gibt Menschen, die unter Gebet alle möglichen Heilungen erleben. Aber es gibt auch Phasen, wo Gott sagt, du musst in einem Prozess deines Lebens werden, damit dein Denken sich verändert. Und dein Denken verändert sich in 3,5 Jahren, wenn du in so einem Prozess bist. Da wird das Leben anders, da werden die Prioritäten anders gesetzt. Da werden die Zeiten der Ruhe plötzlich wichtig, die vorher nicht wichtig waren. Und es sind Menschen, ich sage dir, du bestehst in der Gefahr, weil du so unruhig bist, auszubrennen. Und Gott sagt dir heute Morgen, nimm dir Zeit des Gebets vor mir. Nimm dir Zeit. Und es wurde festgestellt in Studien, dass Menschen, die sich jede Stunde ein paar Minuten Zeit genommen haben, durchzuschnaufen, dass sie mehr Leistung gebracht haben, wie die Menschen, die 10 Stunden durchgearbeitet haben, ohne Pause. Und Gott sagt dir heute Morgen, komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe. Nimm dir Zeit mit mir. Nimm dir Zeit zur Gemeinschaft, zu einer, der gerufen ist, wie ich Adam gerufen habe, in die Gemeinschaft vom Baum des Lebens zu essen und mit mir im Garten zu wandeln am Abend, in der Nacht. Geh an die Quelle, die ich dir geben möchte. Schiffbruch im Glauben, wenn wir ein falsches Gottesbild haben, wenn er in uns eingeschränkt ist, wenn wir sagen, nur so kann Gott handeln und nur so kann er reagieren. Schauen wir uns mal Jesus an, Matthäus 4. Ganz bekannt, 1 bis 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht wurde. Und er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Sprich als Sohn Gottes, dass diese Steine Brot werden. Er war hungrig. Es gibt auch viele Dinge, die man dahin anschauen kann. Aber sprich, dass diese Steine Brot werden. Weißt du, dass nirgendwo in der Bibel Gott angeschafft hat, dass Steine zu Brot werden? Weißt du, dass es kein Auftrag Gottes ist, dass er zu Steinen sprechen, dass sie Brot werden? Und wenn Jesus das gemacht hätte, hätte er erlebt, dass er nichts erlebt. Er hätte erlebt, dass er nichts erlebt. Der Versucher kam und schaut mal, Adam und Eva, da kam der Versucher, um sie auszuführen, wegzuführen von der lebendigen Beziehung mit dem Herrn zu einer Beziehung zu einem kontrollierbaren Gott, zu dem Wissen, was gut und böse ist, in die Unabhängigkeit vom Vater. Und genau diese Taktik hat der Feind an dieser Stelle wieder gemacht, dass er sprich, dass diese Steine Brot werden. Der Vater hätte es nicht gehört. Willst du, dass bestimmte Steine in deinem Leben Brot werden? Heute Morgen um 3:05 bin ich aufgewacht mit dem Satz, was nicht im Willen Gottes ist, wird nicht zu Brot. Das könnt ihr euch aufschreiben, notieren, in euer Herz hineinpflanzen. Was nicht im Willen Gottes ist, wird nicht zu Brot. Brot hat etwas zu tun mit Leben. Was nicht im Willen Gottes ist, wird nicht zu Brot. Und wenn wir sein Leben führen, in diesem, dass wir Gott kontrollieren, dass es einen kontrollierbaren Gott geben muss in meinem Leben, dann ist es ein Gott, der kein Brot in meinem Leben schaffen kann. Erwartest du etwas von Gott, das er so nicht zugesagt hat? Oder das Bekanntes, dass es dem Wort Gottes entgegensteht? Erwartest du etwas, was Gott nicht zugesagt hat oder was das Wort Gottes uns nicht zusagt? Die Schwägerin hatte gebetet, ja, alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt nur. Wort in Erlitz empfangen. Ich habe von Dingen gehört, dass Menschen gebetet haben und ein rotes Auto mit schwarzem Verdeck. Ja, es gibt es, wenn mir das Gott aufs Herz legt, das ist wunderbar. Aber ich kann doch nicht den Glauben eines anderen nehmen. Das ist ja so das Gleiche, wie wenn jemand erzählt, wie ein Partner zum Glauben kam. Aber das ist doch der individuelle Weg, den Gott mit diesem Menschen hat. Gott kann deinen Partner ganz anders zum Glauben führen. Es ist doch die Frage der Abhängigkeit, die wir haben. Und im Stein ist kein Leben. 2. Könige 5. Vers 9 an. Elisa heilt den aramäischen Feldhauptmann Naaman. Vers 9. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er sollte selbst zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand ihn zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sehe ich die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Erstmal bis dorthin. Das war ein Feldhauptmann der Syrer, der über eine Sklavin gehört hatte. In Israel gibt es einen Prophet und Gott heilt heute noch. Und der mit seinen Gedanken, die er hatte, seine Religiosität, die er in Syrien gewohnt war, wenn du zu einem Propheten kommst oder zu so jemandem, dann musst du Geschenke mitbringen. Und dann macht er sein Zeug, dann zündet er für dich Kerzen an, betet für dich, murmelt seine Worte, muss er nicht verstehen. Und wichtig ist es denn, und dann hoppel ich wieder auf ein Pferdchen nach Hause. So, und jetzt kam der zum Elisa, zu dem Haus, war wahrscheinlich eine Bruchbude, nicht so wie der Palast, in dem er gewohnt hat, als Feldhauptmann des Königs. Ja, und jetzt denkt er, jetzt kommt der Elisa gleich raus, bringt seine Trittleiter mit, so diese, dass er dann hochsteigt. Der Arm bleibt natürlich oben sitzen. Er bezahlt ja für alles. Der bleibt oben sitzen und dann macht er eben seine Prozedur. Er gibt ihm dann die Feierkleider, das Gold und Silber und dann geht er wieder. Und dann bleibt alles, wie es war, aber gesund bin ich geworden. Und dann kommt er da an und was ist der unverschämte Elisa? Was macht er? Er sagt zu dem Knecht: Gehasi, geh mal raus und sag ihm, zu dem hier, der muss in den Jordan gehen und sich 7-mal untertauchen. Dann wird er gesund. Was ist mit dem Naaman passiert? Er wurde zornig. Und er sagte: Ich dachte, dass es so und so gehen soll. Liebe Brüder und Schwestern, Gott reagiert nicht auf ein stolzes Herz. Gott reagiert nicht auf ein stolzes Herz. Er gab das Angebot dem Naaman, aber er musste entscheiden, ob er weiter in dem Stolz seiner Erkenntnis, seines Wissens, seines Gottesbild, ob er darin bleibt. Dadurch sagt er, die Wasser in Syrien sind viel sauberer wie der Jordan. Und die Entscheidung war: Bleibe ich in meinem Gottesbild oder beuge ich mich? Ich dachte, und das führt zur Enttäuschung, wenn wir ein falsches Gottesbild haben. Und ich sagte heute Morgen: Gott möchte dieses falsche Gottesbild dir wegnehmen, damit du wieder dorthin kommst, wo das Leben ist. Dass du dorthin kommst, wo die Heilung ist. Hab doch nicht zu jeder Frage gleich eine Antwort. Hab doch nicht zu jedem, was du mal gehört hast, gleich deinen Kommentar. Ich weiß noch, wir haben mal mit jemandem gesprochen über das Evangelium. Wolfgang und ich waren wir unterwegs und dann sprachen wir und dann hat er gefragt, ja, was ist mit dem Christentum und wie ist es so? Und dann haben wir eine Antwort gegeben und der Mann war begeistert. Und dann hat der Nächste uns gefragt, ein paar Tage später wegen dem Glauben. Wir haben dieselbe Antwort gegeben und der hat überhaupt nicht reagiert. Ja, warum? Wir haben so diesen Wunsch in uns, dass das doch immer, dass wir etwas haben, was immer gleich ist. Wir wollen Kontrolle haben. Es muss kontrolliert sein. Gottesdienste müssen kontrolliert sein. Zwischen 10 nach 10 und 10 nach 11 und Viertel 11 muss zu Ende sein. Wer sagt es denn? Wenn einer hier krank ist und Gott ihn anspricht, dann ist es wichtiger wie 99, die dann wieder nach Hause gehen. Stimmt das so im Wort? So steht es, Gottesdienste müssen geistbewegt sein. Gottesdienste müssen sein, dass der Heilige Geist wirken kann, wie er es möchte und dass er Herzen anspricht. Und darum habe ich nicht gesagt, Herr, ich höre jetzt auf mit Predigen oder sonst was, sondern ich habe gesagt, Herr, in dieser schweren Phase habe ich gesagt, komm du zu deinem ganzen Recht. Reinige, was zu reinigen ist, verändere, was zu verändern ist, aber eins tue ich nicht. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Weggehen, ob jemand mit mir geht, ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Hast du das in deinem Herzen, diese Sehnsucht? Und dann kamen die Knechte, und darf ich so ein Knecht heute Morgen sein, denn die haben zu einem Armen gesagt, Vater, wenn er doch so etwas Einfaches sagt, warum tust du es nicht? Warum tust du nicht handeln nach dem Wort, das dir gesagt wurde? Und dann steht hier, da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wieder man Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Demut bringt uns in Verbindung mit unserem lebendigen Gott. Demut nach der Heilung. Das Bewusstsein und der Wunsch, der Abhängigkeit zu ihm zu leben. Amen. Stolz ist wie, dass wir sagen, Herr, mach aus diesen Steinen Brot, wurde nie gesagt. Aber Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und wisst ihr, warum man so müde ist, wenn es ums Bibellesen geht? Ich bin überzeugt, dass nicht jeder in unserer Mitte schon die Bibel durchgelesen hat, selbst wenn er schon 10, 20 Jahre Christ ist. Ich bin überzeugt, dass viele so viel zu tun haben, dass sie dieses innere Drängen haben, ich brauche Brot, und sie vergessen ganz, dass das Wort Gottes die Quelle ihres Lebens ist. Sie vergessen ganz, dass Jesus gesagt hat, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das in den Mund Gottes geht. Und hast du schon vor einem finanziellen Engpass erlebt? Warum? Damit Gott sagt, auf Geld kannst du dich nicht verlassen. Das kannst du nicht. Aber auf einen kannst du dich verlassen, auf mich. Wenn du jetzt in einer Enttäuschung bist, vielleicht was jetzt deswegen zu sagen, ja, bin ich getäuscht worden? Habe ich ein falsches Gottesbild? Habe ich einen falschen Gedanken in mir? Damit aus der Enttäuschung die Täuschung zur Wahrheit wird. Schiffbruch im Glauben. Abschluss möchte ich noch ein Wort lesen. Es gibt so viel dazu zu sagen. Aber Lukas 11. Was ich jetzt sage, ist bestimmt sehr herausfordernd. Aber ich stehe dazu, weil es die Wahrheit ist. Wenn du in einer Klinik bist, wo die Menschen geistig tot sind und Psychotherapeuten sagen, ein Mensch, der glaubt, hat eine ganz andere Heilungschance und eine ganz andere Möglichkeit, wieder gesund zu werden wie andere Menschen. Wisst ihr, Geschwister, wir sind reich gemacht ohne Ende. Wir sind reich gemacht ohne Ende. Eine Gemeinde zu haben, die für einen betet, eine Gemeinde zu haben, wo man in den Gottesdienst
Gottesdienst gehen kann, in Hauskreise gehen kann, in Gebetsstunden gehen kann, wo man von der Quelle des Lebens nehmen kann, ist ein Reichtum, der unvergleichlich ist. Wir leben auch aus dem, was aus dem Munde Gottes geht, aus dem Wort Gottes, aus der Gemeinschaft. Das sind die Dinge, die unser Leben lebendig machen. Gott möchte uns zurückrufen ins Paradies, an diesem Baum des Lebens und dieser Gemeinschaft, dass wir mit ihm haben, dass wir Zeit mit ihm haben. Dass wir sagen, Vater, was möchtest du jetzt, dass ich tue? Vater, ich spüre, der Segen klemmt gerade. Was ist da los? Was habe ich gemacht? Wollte ich Steine zu Brot machen? Habe ich etwas getan, was du nicht willst, was du nicht bestätigst? Was möchtest du, dass ich tue? Lukas 11, Vers 9 bis 13. Und ich sage euch, bitte, es wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der nimmt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete und um ein Brot dafür einen Stein biete? Und der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Denn nun ihr, die böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel, wenn wir ihn darum bitten, die Söhne und Töchter ihn bitten, gute Gaben geben? Habt ihr es da gelesen? Kein Stein, sondern Brot. Bitte um Brot und bekomme Brot. Ich bitte um Gutes von Gott und bekomme Gutes. Und jetzt kommt der Hammer und wir bitten um den Heiligen Geist und was bekommen wir? Eine Schlange. Ein Skorpion. Warum gibt es so viel Lehren der Christenheit? Ich habe vor 40 Jahren die Geistestaufe erlebt. Ich habe vor 40 Jahren erlebt, dass der Heilige Geist begonnen hat, mein Leben zu kontrollieren. Dass nicht mehr mein Kopf und mein Verstand mich kontrolliert. Ich war manches Mal da und wusste nicht, was ich beten soll, sondern sprach ich in Zungen. Eine Gabe, die Gott mir gibt. Und ich habe es deswegen getan, weil die Bibel sagt, wenn den Vater um Heiligen Geist bitte, kommt keine Schlange und kein Skorpion. Und ich weigere mich dagegen, in irgendeiner Richtung anzuerkennen, dass diese Lehren, die sonst verbreitet werden in der Christenheit, sind Lehren, die Gott demütigen, die ihn klein machen. Und Jesus sagt, wenn wir den Heiligen Geist betrüben, das ist die Sünde, die schwierigste Sünde, die es überhaupt gibt. Denn sie sagen über ihn, er treibt den Beelzebub aus durch den Obersten. Liebe Geschwister, 40 Jahre in der Geistestaufe, ich singe im Geist, aber habt ihr irgendwas entdeckt? Ist hier irgendwas im Leben, wo ihr sagen müsst, an den Früchten werdet ihr es erkennen? Seht ihr irgendetwas von dem, was euch die Menschen gesagt haben in ihrer Lehre? Das ist Gott zu kontrollieren. Denn wenn ich beginne, dem Geist zu folgen, verliere ich die Kontrolle. Und jetzt frage ich dich beim Petrus, hat der Herr ihm begegnet und hat zu ihm gesagt, stehe auf, schlachte und iss. Willst du deine Religiosität über Bord werfen? Möchtest du beginnen, dieses Leben zu haben, dieses innere, dieses erfrischende Leben des Geistes Gottes? Naja, ich fange nochmal ganz von vorne jetzt an. Nein, versteht mich, die Kinder folgen Jesus nach. Mein Schwiegervater, dem es jetzt nicht mehr gut geht, hat Jesus angenommen. Die Schwiegermutter hat Jesus angenommen, ist jetzt im Himmel. Die Eltern meines Schwiegervaters sind im Himmel und haben Jesus angenommen. In der Familie, die viele der Schwestern und Schwager sind inzwischen zum Glauben gekommen. Ich möchte dich fragen, was davon, weil ich den Vater im Heiligen Geist gebeten habe, ist Skorpion? Was davon ist Schlange? Was davon ist Gift? Und darum ist es wichtig, dass wir sagen, wie viel mehr wird der Vater Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten? Möchtest du, dass diese Angst und dieser Ring, den ich empfunden habe, der Angst über dein Leben gesprengt wird und du endlich in die Freiheit kommst und mit dem Vater wandeln kannst, in Freude und Friede? Religiosität gepaart mit Kontrolle durch den Verstand. Dann wird die Nachfolge zu einem schweren Stein. Komm in die lebendige Verbindung, habe ich hier geschrieben, mit Gott, zu seinem Wort und zu seinem Geist. Enttäuschung, Schiffbruch im Glauben. Die Schwägerin, die nicht mehr mitgeht, weil sie ein falsches Wort eingesetzt hat. Komm zum Baum des Lebens. Komm zu Jesus. Und wenn du es ganz zittrig machst, noch heute Abend, dass du vor Gott kommst und sagst, ich bitte dich um heute Abend an. Ich bitte dich um Heiligen Geist. Ich möchte in der Kühle des Tages mit meinem Gott reden. Ich möchte in der Quelle, mit der Quelle des Lebens verbunden sein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet für uns, wenn wir jetzt dann zum Abendmahl kommen, dass wir das auch festmachen. Die Juden, wenn sie daneben gelegen sind und haben irgendwo einen Fehler gemacht und gingen zum Altar oder gingen zum Tempel und haben ein Opfer gebracht für ihre Schuld, dann steht im Wort Gottes auch drin, und ein Teil des Opferfleisches aßen sie selber als ein Zeichen der Wiederverbundenheit mit Gott. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, dass wir uns sagen, Herr, es stimmt, ich habe dich klein gemacht mit meinem Verstand, ich wollte dich kontrollieren, aber Gott ist nicht kontrollierbar. Ich will es lieber haben, dass es hier ein heiliges Chaos ausbricht, wo Menschen geheilt werden. Wie eine Erstarrung, wo wir da sitzen. Ich war in einem Gottesdienst, mal habe ich gepredigt in einer Gemeinde. Ich dachte, wenn die Menschen jetzt rausgehen aus dem Gottesdienst, sie meinen, wir haben die Beerdigung Jesu gefeiert, aber keine Auferstehung. Wisst ihr, die Menschen in deiner Umgebung sehen es an. Ein Onkel war letzte Woche bei uns. Und er war ein paar Tage bei uns. Ein Onkel, ein Cousin meiner Frau, weil er die Möbel des Schwiegervaters jetzt geholt hat. Und er hat eines gesagt, und das ist doch das Entscheidende. In eurem Haus ist ein anderer Geist. In deinem Haus muss ein anderer Geist sein. Und das ist doch, wenn es lebt, wenn es brummt, ja, wenn aus jedem Knopf noch unseres Lebens die Freude am Herrn, unsere Stärke, so was sagen können, und wenn ich durchs tiefste Tal gehe, weiß ich doch, du bist bei mir. Du bist bei mir. Das ist mir das Wichtigste und das Heiligste, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und das steckt die Menschen in unserer Umgebung an. Amen. Ja. Und so, wenn wir dann zum Abendmahl gehen, sage ich, ich will eine neue Beziehung zu dir kommen. Vergib mir alles, zeig mir es. Ja, ich erlaube dir, dass geschlachtet wird und gegessen wird, was nicht von dir kommt. Und dadurch kam das Evangelium zu uns, weil Petrus bereit war, nicht in den religiösen Strukturen zu sein, sondern dem Willen des Vaters zu folgen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.